aus Nanu und Paula.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Mundschutz Talking, euer Quarantäne-Tagebuch-Podcast. Für jeden Tag.
Genau. Und heute haben wir mal wieder Gäste. Wir haben zwei hervorragende Gäste. Und zwar, willst du sie vorstellen?
Nee, ich finde, sie sollen sich mal selber vorstellen.
Oh.
Weil die meisten kennen sie hoffentlich schon.
Ja, dann nicht selber vorstellen. Nee, dann mache ich's. Okay, dann, wir haben heute den Stengers Daniel, den kennen viele von euch natürlich, wenn sie meine Podcasts verfolgen, den kennt ihr von Prosecco Laune, von Kau und Schluck, aber natürlich auch. Er macht auch eigene Podcasts. Wie sieht's eigentlich aus im Studio Stenger? Da reden wir gleich drüber. Und yep. dann haben wir natürlich noch dabei den lieben Conny. Conny, gibt's bei dir noch einen Nachnamen dazu? Nee, ne? Bei dir sagt man einfach nur, ist der Conny.
Ich bin der Conny. Ich bin im Podcast und im Radio immer der Conny.
Okay, der Conny. Und ihr kennt den Conny natürlich von Alarmstufe Beige. So.
Ne, so und Alarmstufe Beige.
Und Alarmstufe. Gespräche genau, der dritten
Art. Ganz besonders.
Schön, dass wir mal dabei sein, dürfen.
Das unfassbare
UFO-Format. Es hat auch vorher irgendwie nie geklappt, weil da können wir ja gleich drauf kommen. So, ja. Das ist so eine richtige Markus-Lanz-Überleitung. Ja, wir haben viel zu tun, trotz all dem. Mhm. Wie geht's euch denn? Wir haben uns ja jetzt gar nicht so lange, wir haben schon lange nicht mehr gehört und auch gesehen. Die Leute denken ja wahrscheinlich immer, wir sind jeden Tag miteinander zusammen und
ja, gehört habe ich die schon eher als gesehen.
Ja, ja, aber ich glaube, die Leute draußen denken immer, wir würden jeden Tag auch so privat miteinander abhängen, was mal mehr, mal weniger vorkommt. Aber wie geht's euch denn so?
Also ich muss sagen, mir geht's gut. Ich habe mich langsam dran gewöhnt an diese ganze Quarantäne-Geschichte hier und auch dran gewöhnt, dass Chris muss ja nicht arbeiten. Der hat einfach viel frei und also, das ist ein Zusammenleben auf der dritten Art, würde ich mal sagen.
Ah.
Ganz neues Zusammenleben, aber auch sehr schön. Und jetzt ist es langsam so, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Das ist ganz schön. Deswegen geht's mir eigentlich gut. Wie geht's denn euch? Wie ist es bei euch eigentlich mit dem Quarantäne-Dasein?
Naja, wir haben keins, weil ich arbeite. Ich bin ja systemrelevant und arbeite und betreue die Kinder weiterhin, die eine Notbetreuung benötigen und auch haben und bekommen.
Was ist eine Notbetreuung?
Was
ist eine Notbetreuung? Sorry.
Naja, es sind von Eltern, die Ärzte sind, die Pfleger sind, die jetzt auch im Einzelhandel, alleinerziehend im Einzelhandel und so Geschichten, also das betreuen wir. Und also jetzt nur mal so ein paar Gruppen aufgezählt. Ja, und der Daniel ist ja weiterhin im Studio unterwegs. Also für uns hat sich, außer dass wir jetzt weniger soziale Kontakte außerhalb haben, nicht so viel bislang geändert.
Also bei mir hat es halt geändert dadurch, dass ich nicht nur im Studio arbeite, sondern auch halt auflege, dass mir jetzt halt so ein paar DJ-Sachen weggebrochen sind. Das heißt, dass ich an Wochenenden auch zu Hause oder im Studio bin. Allerdings muss ich auch sagen, dass sich relativ wenig geändert hat in meinem Leben, weil ich bin ja selbstständig, ich darf ja in mein Studio gehen. Dann arbeite ich ja auch noch bei meiner Familie zu Hause im Gastrobetrieb. Da haben wir letzte Woche angefangen, irgendwie To-Go-Essen zu machen. Und was auch mal total schön war, wieder mit der Family mal wieder länger zusammenzuarbeiten. Also nicht mehr nur so einspringen, sondern auch mal, ich habe mit meinem Vater Bratwürste gemacht zum Beispiel.
Großartige Bratwürste.
Und ich habe irgendwie geholfen, so To-Go-Essen einzukochen und in Weggläser zu füllen und auch Bratwürste zu vakuumieren und so weiter. Mir sind eigentlich jetzt nur so die DJ-Gigs weggefallen, aber ich bin trotzdem mit meinem aktuellen Stand eigentlich so oder da, wo ich eigentlich auch letztes Jahr wäre, weil es geht für mich ja eigentlich erst los mit Auflegerei, wenn es Richtung Sommer geht, wenn so Sommerfeste und Partys und private Feierlichkeiten anstehen. Daher bin ich quasi genau auf dem Stand von letztem Jahr und die einzige Angst, die ich jetzt halt habe, dass mir das alles in 2 Monaten oder wie lange das alles jetzt noch dauern wird oder 3 Monaten oder egal wie lange, dass mir das dann halt irgendwann mal auf die Füße fällt und ich aus diesem momentanen kreativen Dasein, also dieses Selbstbeschäftigen und mehr im Studio arbeiten und dass mir das irgendwann mal halt, ja, dass ich damit auf den Arsch fall einfach, weil ich dann merke, okay, es ist immer noch, es ist Mai, jetzt geht's eigentlich los mit Veranstaltungen, aber keiner macht halt was. Also, aber jetzt aktuell ist es eigentlich wie immer bei mir.
Ja, und nebenbei, ich bin nur 3 Tage quasi an der Front, den Rest mache ich Homeoffice. ja, das heißt, ich mache so konzeptionelle Arbeiten. Nebenbei muss ich noch die Radiosendung am Laufen halten, das machen wir auch aus dem Homeoffice raus als Vorproduktion. Ja, und Alarmstufe haben wir noch auf Halde.
Ja. Sehr gut, da ist man natürlich im Vorteil, wenn man vorproduziert hat.
Ja.
Ja, das ist krass. Also ich arbeite ja auch ganz normal weiter, muss ich dazu sagen, ne? Aber ich mache das ja hier alles von hier aus. Ich bin drüben in dem, ich weiß gar nicht, kennst du den Müllraum von Chrissy?
Ja, den kenne ich. Ja, hat er auch seinen Kartons, die im Gang stehen, noch ein Zimmer gebaut?
Ja, so ein kleines Studiozimmer für mich. Ja, ja, fast. Nee, aber den haben wir jetzt ein bisschen schöner gemacht und da sitze ich gerade und habe quasi mir dann ein kleines Studio-Gedöns aufgestellt. Aber ich muss sagen, schön. Ey, das ist einfach, ich finde es sau anstrengend noch. Ich mache auch so ganz viele so Sessions und sowas über Skype, habe ich jetzt gerade gemacht. Das ist auch noch nicht so richtig. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, die Arbeitszeit wird dadurch einfach nur verdoppelt für mich. Weißt du, was ich meine? Okay. Alles dauert genau doppelt so lang.
Ja, also ich muss aber auch sagen, ich meine, wir machen ja nur so eine kleine Frühstückssendung in Frankfurt, aber wir machen das, die wird donnerstags ausgestrahlt, wir sind jetzt nicht tagesaktuell, weil wir nur Wochenends dafür Zeit haben. Das ist schon, also wir machen 2 Stunden lang eine Sendung und dann sitze ich aber da irgendwie nochmal 3 oder 4 Stunden dran, um da die Musik neu zu schneiden und die Jingles und den ganzen und das ist halt, ich wünsche mir wieder das Studio zurück. Mhm. Wo ich weiß, ich drücke hier einen Knopf, dann fährt der Jingle ab, fertig. Nein, es ist jetzt Friemelei. Aber ist auch eine Beschäftigung, ne, für einen Sonntag.
Aber ich glaube, der Conny ist da wirklich gerade, wir haben auch so ein bisschen die Gäste quer gehört, die ihr habt. Da ist eigentlich jeder von, also auch du und auch würde ich auch dich mit einbeziehen, Chris und ich, wir sind doch sowieso irgendwie, wir führen doch sowieso ein relativ freies Leben, wo wir jetzt nicht unbedingt ab irgendeiner Uhrzeit irgendwo sein müssen und dort eine Arbeit verrichten. Okay, bei dir, Chris, ist es doch noch ein bisschen anders, weil du bist ja Koch, du musst ja schon ab gewissen Uhrzeiten auf der Matte stehen. Aber Jule, du und ich, wir haben doch eh ein sehr freies Leben und dadurch, glaube ich, ist es für jemanden wie den Conny, der jetzt immer noch ganz normal arbeiten geht, doch irgendwo ein bisschen anders, auch wenn du jetzt auf die Arbeit fährst und alles, oder?
Ja, ich habe halt so ein Stück Normalität, ne?
Ja.
Ich habe richtige Normalität, also für mich fühlt sich alles normal an. Ich war eben auch einkaufen ganz normal, es gab alles.
Aber worauf also ich eigentlich noch hinaus?
Es ist einfach, für mich fühlt sich's auch normal an, ich habe aber auch meinen Rhythmus, ne? Ich stehe um 5 Uhr auf, ich hab zwischen 5 und 6 die Phase, wo ich Menschen nicht leiden kann. Weil ich so ein unheimlicher Morgenmuffel bin.
Da darf ich auch nicht morgens rauskommen.
Nee, auch wenn der Daniel wach ist,
ich ertrag's
nicht. Ich
stehe manchmal wirklich auf Solidarität, um einfach auch mich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sehen.
Geht gar nicht.
Nur um da zu sein. So, guck, ich stehe auch morgens auf um 6. Und das ist schon mal böse in die Hose, also sowas ist schon mal böse in die Hose gegangen.
Ja,
also,
ich brauche morgen früh meine 2 Espresso und einfach nur das Radio an und keiner darf mit mir sprechen. Das brauche ich so 1 Stunde. Und dann beginnt mein Alltag und das setz mich ins Auto, fahre nach Frankfurt und komme nach 8 Stunden wieder heim.
Aber Paula, ich glaube, wir sind noch viel mehr prädestiniert für so ein Leben eigentlich. Sind wir nicht die Flexibleren, die sich auf sowas viel besser einstellen können als der arme Postbote, der auf der Matte stehen muss?
Ja, voll. Ich muss auch sagen, wirklich, wir sind da in der richtig privilegierten Situation, weil ich kann sowieso von überall arbeiten. Du kannst irgendwie in dein Studio gehen. Guck mal, der David, mein Arbeitspartner, ne, der fährt einfach ganz normal jeden Morgen ins Studio, denn da ist ja keiner. Also er begegnet da niemandem, weißt du? Das ist irgendwie sowieso klar und kann Gott sei Dank ganz normal weitermachen. Und ich hier auch. Und im Endeffekt, genau, was sich nur ändert, ist quasi das, für mich das Drumherum, also das Zusammenleben mit Chris, was wir so noch an Sachen noch reinkommen, das Podcasten jeden Tag und sowas, aber ey, ganz ehrlich, für uns ist es natürlich einfach, wir können einfach irgendwie weitermachen, da haben wir einfach Sauglück, würde ich sagen, ne? Oder beziehungsweise einmal im Leben ist es so, dass wir einen Vorteil haben.
ja, genau, ja, das stimmt.
Ja, aber wenn ich jetzt überlegen würde, ne, der Daniel und ich, meine, wir sind jetzt auch schon lange zusammen.
12 Jahre oder so.
Ja, oder so. Und wir wohnen jetzt wie lange zusammen?
3.
3 Jahre. Wir haben ja vorher quasi im gleichen Haus gewohnt, mit eigenen Wohnungen oder dann halt auch gegenüber.
Ja, es ging ja noch viel früher los. Erst Kassel-Aschaffenburg, dann Frankfurt-Aschaffenburg,
Dann Aschaffenburg.
Im gleichen Haus mit verschiedenen Wohnungen und dann vor 3 Jahren, also wir haben uns wirklich sehr langsam angenähert.
Ey, ihr habt euch einfach angestellt, das kann ich nicht glauben.
Und wir haben sogar einen Monat, haben wir sogar zusammen Probewohnen gemacht.
Ey, noch geiler wäre... Noch geiler wäre gewesen, wenn ihr dann gesagt hättet, wir ziehen erstmal eine WG, jeder hat sein Zimmer.
Ja.
Das wäre noch der eine Zwischenstep.
Aber Chris, das wäre mein Traum, wenn wir hier noch mehr Platz hätten und jeder hätte sein Zimmer. Ich würde mal so sagen, würden der Daniel und ich jetzt hier unter Quarantäne 4 Wochen in diesen, was sind das eigentlich? Sind das knappe 60 Quadratmeter?
Ja. 60 Quadratmeter.
Ey, das wäre, wir haben mal vier, weil der hat meine Ein-Zimmer-Einliegerwohnung gehabt.
Ja.
Und da habe ich mal, ich weiß nicht, 3 Wochen.
Genau, hast du auf deine Wohnung in Frankfurt gewartet?
Habe ich da mal, ich habe in Frankfurt schon angefangen zu arbeiten und musste halt warten, bis ich einziehen konnte. Dann bin ich halt 3 Wochen beim Daniel in dieses Ein-Zimmer-Apartment eingezogen. Das war so
groß wie dein Wohnzimmer, die ganze Wohnung, also mit Scheißhaus und so weiter und allem drum und dran.
Das war richtig anstrengend und ich weiß nicht, ob es so gut wäre, wenn wir jetzt hier, also wir würden uns wahrscheinlich arrangieren, weil du siehst ja ein Sofa, legst dich hin und schläfst da sofort ein. Ich will den Film unbedingt heute Abend gucken. Kaum ist das.
Ich habe schon 100 Euro in Filme investiert,
die du nie gesehen hast, weil du sofort einschläfst. Aber das, ich glaube, das wäre echt eine harte Probe, aber ich glaube, auch das würden wir meistern.
Weil es ja auch auf eine gewisse Zeit ist. Wir wussten ja, okay, ab diesem Datum ist deine Wohnung frei. Und das war ja nicht...
Das war absehbar.
Das war ja nicht bis auf Weiteres, sondern das war quasi, okay, wir wissen, es gibt ein Ende und dieses Zusammenlebens. Und ja, momentan, so wie es jetzt aussieht, eine größere Wohnung, weil halt die Umstände gerade so sind, ich glaube, die nächste Wohnung wird die Donnerkuppel. so Mad Max-mäßig halt, ne? Oder halt die Dönerkuppel.
Ja, aber
jenseits der Dönerkuppel. Eigentlich ein guter Name für einen Food-Podcast.
Die Dönerkuppel ist doch einfach dann die Zwiebel.
Euro jenseits der Dönerkuppel.
Ein richtig schöner auch ein Buchtitel wäre das.
Jenseits der Dönerkuppel.
Ein schöner Buchtitel, so für so eine Romanze in Berlin.
Ja. 5.000 Euro könnt ihr euch gehören.
Jenseits der Dönerkuppel könnte auf jeden Fall die Folge heißen. Das kann ich euch schon mal anbieten.
Ja. Jenseits der Dönerkuppel, 5.000.
Von da aus wird weiter verhandelt. Mal gucken, wo das noch hinführt.
Also nochmal zurückzukommen, also für uns fühlt sich's gerade noch relativ normal an. Wir spielen abends Mario Kart per Videokonferenz mit Freunden.
Stimmt,
online und das macht Spaß und so sieht man sich halt auch, so wie wir euch jetzt auch sehen per Skype. Jetzt
ich finde, es tut auch gut.
Es tut unheimlich gut, andere Menschen zu sehen. Aber ich habe ja das Glück, dass ich an der Arbeit immer noch andere Menschen sehe und die mir noch was anderes erzählen oder auch Eltern, die reinkommen und mir ihre Sorgen und Nöte halt berichten. Und die müssen ja, wenn du jetzt bei uns ein Kind abgibst, dann musst du ja 8000 Formulare ausfüllen. Das Wort DGSVO, habe ich das Gefühl, kennt da keiner mehr. Ne?
Ist vorbei. In der Donnerkuppel gibt es keinen.
Das ist Wahnsinn. Und das, ich find's gut, dass wir das anbieten. Klar, es muss ja auch irgendwie weiterlaufen. Ne? Mhm. Wir haben so viele Menschen, wo wir die Kinder betreuen, die Ärzte sind, die Pfleger sind, die im Altenheim arbeiten, die echt jeden Tag extrem gestresst zu uns kommen und erzählen, was halt abgeht.
Mhm.
Und ich ziehe so sehr den Hut davor. Weil wir betreuen die Kids und so, die sind alle in einem Grundschulalter, die sind mit sich selbst, die haben die ganze Einrichtung für sich alleine. Wir sind ja nicht 180, die wir sonst haben, wir sind ja jetzt runtergebrochen, nur ein Zehntel da. Aber das ist wirklich Wahnsinn, was die Leute so erzählen. Aber das sind jetzt schlechte Vibes.
Nee, aber finde ich überhaupt nicht. Kann man auch mal drüber reden, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, also jetzt mal, ich bin ja absoluter Hypochonder und dazu zähle ich mich ja auch noch als Asthmatiker so in eine Risikogruppe rein. Und ich habe großen Respekt alleine vor deinem Job auch, Conny, dass du da immer noch jeden Tag hinfährst und mit diesen Kindern da arbeitest. Ich hätte da viel zu viel Schiss vor, sag ich dir, wie es ist.
Ja, das Problem, also ja, das heißt, ich habe nicht Schiss, ich habe Respekt davor, ne?
Ja.
Vor der Situation, aber ich kann, also die Kids sind alle so gebrieft da drauf, also die halten, wir haben auch eine Switch an der Arbeit, ne, also die haben vorhin Mario Kart gespielt, also 4 zusammen und die saßen wirklich in einem Abstand von 1,5 Meter nebeneinander und auch beim Mittagessen ist das so, die setzen sich automatisch schon mal so hin. Die
Wahnsinn.
Sind alle so gewuppt. Das ist aber auch der Vorteil, weil es halt Schüler sind. Im Kindergartenkind kann ich das nicht so leicht erklären.
Stimmt. Ach
und,
so.
Absolut, ja.
Und ich weiß nicht, ob ich auch so entspannt wäre, wenn ich jetzt in der klassischen Kindertagesstätte arbeiten würde. So sind die Regeln klar. Das ist natürlich schwer für alle Seiten, weil du hast ja auch eine sehr emotionale Beziehung zu den Kids, weil ich die ja schon seit Jahren begleite. Aber die sind, also ich habe noch nie so oft Kinder freiwillig sich die Hände waschen sehen. Das ist Wahnsinn. Und ist auch ein Riesenthema für die Kids. Die reden drüber, die sagen auch, dass sie davor Angst haben. Aber die haben halt mehr Angst, dass irgendwie die Mama oder der Papa oder die Oma krank wird als sie selbst. Das sind echt manchmal Storys, die die so erzählen. Das ist schon, also es ist schon toll, dass die da so reflektiert sind, ne?
Ja, ich habe jetzt gerade mit unserer Nachbarin übrigens mal gesprochen. Die hat auch drei Kids zu Hause. Und das war mir gar nicht so klar, aber die machen jetzt ja Homeschooling. Also die müssen halt von zu Hause, die kriegen so Zettel von der Schule und müssen es irgendwie fertig machen. Und die muss jetzt jeden Tag irgendwie ihre drei Kinder quasi von zu Hause aus auf eine Art unterrichten, beziehungsweise man macht halt so Arbeitsblätter und sowas.
Aber es funktioniert nicht.
Krasse, also was für eine Realität. Sie meinte halt, ja, sie zieht es jetzt einfach durch, aber es gibt natürlich viele Leute, die machen es einfach gar nicht auf.
Wie soll es denn gehen?
Ich find's,
weil sie es nicht können, weil sie es nicht leisten können. Wie willst du das schaffen, wenn du dich zu Hause, du hast zwei Leute oder du bist alleinerziehend, du hast einen Vollzeitjob, du musst ran, du bist, und dann sollst du dich abends noch hinsetzen. Das funktioniert, ich sag mal, es funktioniert nicht überall. Oder auch diese Geschichte, heute Mittag hat irgendwie die Schule, wo ich arbeite, hat eine Klasse in einem Videoklassen-Chat gehabt, also so, dass die Lehrerin denen irgendwas erzählt.
Ja.
Aber das kannst du vielleicht machen in einer Stadt wie Frankfurt. Wenn du jetzt aber rausgehst in Spessart, und ich glaube nicht, dass in Grünmorsbach jeder eine Highspeed-Internetleitung hat. Ja, ist doch wahr. Oder im Heim Buchenthal oder so, wo du nicht mal irgendwie mit der Telekom Empfang hast. Ja? Wie soll denn das da funktionieren?
Ja.
Das stimmt,
Und jetzt fällt das mal, jetzt befällt erstmal, also es ist jahrelang irgendwie verpennt worden in diesem Land. Ich meine, selbst unser lieber Mischa von der Alarmstufe, der sitzt hier 3 Kilometer weiter gefühlt. Wie weit ist das? 5 Kilometer?
Ja, vielleicht 5.
Und er macht Homeoffice. Der hat er erzählt, er hat sein privates Handy benutzt, um eine LTE-Verbindung herzustellen zum Firmenserver, weil einfach sein bekacktes Kupferkabel so am Glühen war, dass er kaum noch eine Verbindung hatte.
Bei uns ähnlich. Also wir haben auch echt kein gutes WLAN hier.
Echt? Und ihr seid ja de facto Innenstadt, also,
also
kann
das,
man ja sagen.
Ja. Wir haben ja das Glück. Ja. Wir haben das Glück hier, wir haben Glasfaser. Und wir merken halt gar nichts, ne? Aber dann sind wir dann im Studio 300 Meter weiter, ne? Das ist ja auch nicht viel, weil da hast ja auch kein Glasfaser. Wir haben hier Glasfaser, das rennt, es ist stabil. Ich merke nichts. Auch wenn wir irgendwie Disney Plus oder Netflix, das springt weiterhin um auf HDR und 4K-Kram. Mhm.
Ich glaube, man muss auch mal das mal so sehen, das ist ja das allererste Mal, dass wir Deutschland so eine Situation haben, glaube ich.
Hm. Also zumindest in, also wenn man mal so spanische Grippe und sowas, also du meinst jetzt wir.
Genau, also nehmen wir das, das will ich auch mal rausnehmen, aber so in der jetzigen Zeit, in dieser komplett durchdigitalisierten, jeder hat ein Dach über den Kopf Zeit. Und es ist, glaube ich, auch für alles einfach mal auch so ein Riesentest, was, wenn es rum ist, wo die Leute vielleicht sagen oder die Regierung oder wie man es nennen möchte, dass die sagen, okay, daran hat's gemangelt. Mhm. Es hat noch nie einer von daheim aus Fernschule gemacht mit einem Rechner, wo irgendwie eine Klasse zusammen, wo irgendwie Arbeitsblätter hin und her geschoben wird oder eine Klasse an den Rechner geholt wird. Und dass, wenn alle daheim sitzen und natürlich Netflixen und so, dass halt da auch die Leitung vielleicht ein bisschen abkackt, je nachdem, wo man ist. Und ich denke, das sind so Sachen, die man einfach jetzt nutzen sollte und auch für die Zukunft einfach verbessert und sagt, okay, hier hängt's.
Ja, nicht nur das, Daniel, auch es ist vor allem auch mal vielleicht, dass uns mal bewusst wird, wie wichtig die Verkäuferin ist im Supermarkt, wie wichtig die Altenpflegerin ist, wie systemrelevant ein Erzieher ist, ein Arzt, eine Krankenschwester, dass das jetzt mal alles vielleicht auch mal, auch so ein Beerdigungsinstitut, dass so ein Bestatter ist systemrelevanter als ein Friseur. Sind wir doch mal ehrlich, obwohl ich gerne jetzt mal einen Friseurtermin hätte, weil ich habe echt Bad Hair Weeks. Aber
wir schneiden uns bald die Haare gegenseitig.
Auf gar keinen Fall.
Haben wir gemacht, haben wir gemacht.
Wirklich?
Nein,
ich habe eine Frisur made by Paula. Nee, wir haben eine richtige Friseurschere zufälligerweise da gehabt, aber die war stumpf, also es hat jetzt nicht Spaß gemacht, damit die Haare geschnitten zu bekommen.
Also das war eine 12,99 Euro Friseurschere vom DM, das kann ich auch mal sagen, wie es ist. Und die lag auch schon einige Zeit im Badezimmerschrank, das heißt, sie ist hier und da schon mal ein bisschen nass geworden und ihr wisst ja, was damit passiert. Leichter Rost hat er angesetzt.
Aber Paula, ich habe heute Mittag darüber einen Artikel gelesen, wie es ist, von der Friseurmeisterin sich per YouTube die Haare zu schneiden. Und die sagt, Finger weg davon. Auch die eine Friseurschere ist wie, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, Chris, ein guter Koch hat halt auch ein Kochmesser. Ja. Und das kostet keine 4,99 im Edeka oder bei DM die Schere. Die kostet halt schon mal eine Mark mehr. Und wenn wir jetzt irgendwie nach dieser ganzen Nummer rauskommen und haben alle so Topfdeckelfrisuren, ja. Also Wahnsinn. Also ich habe aber auch schon überlegt, ob man das immer macht. Weißt du, ich schnippel erst ein bisschen Schnittlauch, dann schnippel ich ihm Daniel so ein bisschen mal das Pony vorne weg.
Also das Problem ist,
weil andere Schere hätten wir ja gar
nicht. Eine Friseurschere, wenn du damit irgendwie nur ein Blatt Papier mal schneidest, dann ist er halt sofort stumpf.
Ernsthaft?
Ja, die ist sofort stumpf. Also,
und auch der ganze Spliss, den du dann hast. Nee, mit so schlechten Scheren.
Von einem Kumpel, die Mutter ist, die schneidet Haare, die ist Friseurin. Und da hat er als Kind mal so einfach mal schnell die Schere genommen, hat irgendwie einen Schmetterling ausgeschnitten oder sowas. Und da war es halt instant stumpf einfach. Aber ich fände es lustig, wenn man es erst so mit Jägermeister abfüllen und dann gegenseitig die Haare schneiden.
Alkoholiker hätten wir ja genug da.
Okay, ja. Das hätte ich niemals machen dürfen, denn Chris, das muss ich schon mal sagen, Chris ist ja nicht nur ein Hypochonder, sondern auch ein sehr sensibles Wesen, auch, also alles, was mit seiner Gesundheit zu tun hat.
Ich bin aber ähnlich. Ich habe auch wahnsinnige Angst vor Krankheit und vor Ärzten. Wenn ich beim Arzt sitze, habe ich einen Blutdruck, der ist extrem hoch. Und er sagt immer, beruhigen Sie sich schon mal, der zieht sogar seinen Kittel aus.
Ja, und Chris' größte Angst beim Haareschneiden war, dass ich ihm aus Versehen ins Ohr schneide und er zum Arzt muss. Das heißt,
die Angst habe ich aber beim Friseur auch.
Habe ich beim Kind immer gehabt. Als Kind immer
die
gehabt.
Die Angst habe ich beim Friseur auch. Chris, ich bin da voll bei dir. Aber wegen so einem, ich musste ja mal, also lustige Geschichte, wir haben, als wir noch drüben gewohnt haben, war unten im Erdgeschoss eine Krankenschwester. Und ich hatte morgen früh, es war sonntags, ich hatte eine schöne Alle Wurst aus Nordhessen da und ein stumpfes Messer und ein shitty Brett. Also man nimmt auch jetzt irgendwie so ein glattes Brett und schnippelt da auf einem nicht ebenen Tisch rum und hat mir in die Fingerkuppe geschnitten und denke, naja, Pflaster drauf, fertig. War aber nicht so. Das hörte nicht auf zu bluten. Dann sind wir mal runter, haben mal geklingelt und dann sagte sie, oh Conny, es wäre jetzt glaube ich doch besser, wenn du damit mal ins Krankenhaus fährst, weil das blutet schon extrem. Und ich voll die Panik, nein, da will ich nicht hin, auf gar keinen Fall. Wir in das Krankenhaus gefahren, also hier ins Klinikum. Und ich bin da echt wie so ein schreiendes, weinendes Kind, was, ich kann das auch nicht ertragen. Ich kann nicht ertragen, der Daniel ist dann da, das finde ich gut, das finde ich aber auch schlecht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, er meint es ja nicht böse, aber ich kann es nicht ertragen. Und dann musste ich diesen Anmeldebogen ausfüllen und das habe ich selber gemacht. Er sagt, gib her, ich mach das für dich. Nein, ich mach das selber! Ich bin dann wie eine Furie und dann kam ich irgendwann mal dran. Und dann sagt dieser Assistenzarzt zu mir, das müssen wir erstmal desinfizieren. Ich sag, nee, das brennt. Er sagt, das brennt nicht. Ich sag, doch, das brennt. Er sagt, nee, das machen wir ganz sanft. Ich sag, nein, auf gar keinen Fall. Ich will jetzt im Verband. Und dann sagt er, ich muss da jetzt erstmal desinfizieren. Dann sprüht er. Und ich war schon so angespannt. Und dann sagt er, da passiert ja gar nichts. Und dann sagt er, ich habe ja gesagt, da passiert nichts. Und dann konnte dann irgendwann auch die Chirurgin mal drauf gucken. Die hat das auch richtig dann irgendwie geklebt oder was. Das war ganz furchtbar. Und die haben mich aber auch abgelenkt, weil die genau wussten, was da für ein Kandidat sitzt.
Ja.
Das war super. Ich war auch mal mit Verdacht im Blinddarm, waren wir auch mal im Klinikum.
Scheiße.
Da haben sie mich aber, wollten sie mich da behalten. Und dann sagt dieser Arzt zu mir, ja, wenn es drauf ankommt, operieren wir sie heute Nacht. Ich sage, um Gottes Willen.
Ja, Blinddarm ist allerhöchste Eisenblinddarm.
Aber ich durfte nach Hause. Der Daniel musste versprechen, dass er mich wiederbringt. Ich muss den nächsten Morgen wieder hinfahren. Und dann war aber alles wieder gut. Also das ist meine Hölle ist ja in so einem Krankenhaus zu liegen.
Also,
das stelle ich mir.
Pass mal auf, ganz kurz mal zum Thema Krankenhaus. Ich muss mal auch ein paar Themen da loswerden, weil das ist ein Riesenthema für mich.
Ja.
Problem Nummer eins, wenn ich nichts habe, ich habe super oft das Gefühl, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Ich glaube, ich habe einen Blinddarmdurchbruch. Ich glaube, das sind so die zwei Hauptthemen.
Da können wir uns die Hand reichen.
Ja.
Okay.
So, und deswegen ist Paula hier schon auch das ein oder andere Mal mit mir in der Notaufnahme gewesen. Und die werden ja richtig wütend, ne? Also ja. Sagen, die werden ja richtig sauer, wenn du da hingehst und du hast nicht wirklich dann einen Herzinfarkt. Und ich denke mir so, ja, woher soll ich denn wissen, ob ich einen Herzinfarkt habe? Dann schicken die einen wieder heim und so und dann denkst du zu Hause, die lassen mich einfach sterben. Und dann eine Woche später ist es aber auch irgendwie, dann denkt man sich, was war da eigentlich letzte Woche los, als du dachtest, du hast einen Herzinfarkt, ganz komisch.
Aber das mit dem Herzinfarkt, Christa, kann ich auch noch eine Story erzählen. Ich hatte auch mal das Gefühl, ich habe irgendwas am Herz und war dann bei meinem Hausarzt. Und der kennt mich ja, er weiß ja, wie ich drauf bin, hat auch hier alles so richtig lange hier mit, wie heißt denn das, wenn man da so
EKG,
draufkriegt.
Langzeit-EKG, was?
Nee, er hat auch geguckt, hier ultraschalltechnisch und was weiß ich. Und dann hat er mich nach dieser 40-minütigen Tortur wieder rausgeschickt ins Badezimmer und sagte, ich rufe sie dann wieder rein. Muss er erstmal auswerten. Das ist natürlich die Hölle. Und dann hat er die Tür aufgemacht und sagte, kommen Sie mal wieder rein. Und dann saß ich da und dann guckte er mich an und sagte, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Und ich halt völligst fertig und dann macht er seine Schublade auf und legt mir eine Voltaren hin und sagt, die Umhängetasche tauschen Sie mal gegen Rucksack und gehen Sie mal zum Orthopäden, holen sich mal ein paar Einlagen, das was Sie haben, ist alles, aber gar nichts mit dem Herz. Sie haben eine richtig, richtig krasse Verspannung. Und ja, ich laufe ja auch wie ein Pinguin.
Ja.
Also das, aber da war ich so fertig.
Ja.
Und, aber ich fand es gut, dass er einfach mal alles durchgecheckt hat und hat ja einfach gesagt, du hast eine Verspannung, mein Freund.
Mhm. Ja, ja. Ich war, also an einmal kann ich mich erinnern, da saßen Chris und ich 8 Stunden lang im Krankenhaus, im Wartezimmer von 7 Uhr abends bis irgendwie 4 Uhr nachts oder so. Und,
oh Gott.
Da haben sie wirklich auch alles gemacht. Es wurde komplett alles durchgecheckt und am Ende, also wir sind halt rausgegangen und was ich mal interessant fand, ne, wenn ich mit Chris reingegangen bin, ich finde sowas nämlich gar nicht nervig, aber ich habe gedacht, na gut, dann sehen wir es jetzt, als würden wir einen kleinen Ausflug machen gemeinsam. So, da werden die Lunchbox wird gepackt, schönen Ausflug ins Krankenhaus und wenn ich da mit Chris reingegangen bin, weil Chris, glaube ich, so sicher war, dass er vielleicht jetzt also nicht mehr rauskommt lebendig aus dem Krankenhaus, hat er so eine Stimme
dabei
gehabt, die immer schwächer wurde mit jeder Minute, wurde so ein bisschen, also ist das Leben aus ihm gefahren quasi. Und dann, aber wenn wir rausgegangen sind, 8 Stunden später, war es so, ach Maus, ich bin so froh, toll, so, auf geht's,
ja.
Gucken wir noch was.
Das Schlimme bei einem, ich glaube, vielleicht findet sich der Chris da wieder, das Schlimme bei einem, wenn man Hypochonder ist, du wirst ja getestet und der Test ist negativ. Aber der Hypochonder denkt, der Test war bestimmt fehlerhaft. Ich
genau.
Ich habe diesen 1 Million Tests, die gemacht wird, wo einer immer aufgrund von einer Quote fehlerhaft ist, habe ich genau den erwischt. Und ich
die Angst habe ich jetzt nicht.
Ich laufe immer noch mit diesem Leiden herum. Die sind alle auf dem Holzweg. Der Test war fehlerhaft. Der hat nicht funktioniert.
Absolut.
Das ist ja das Schlimme dran, wenn man Hypochonder ist.
Ja, aber so krass ist es bei mir jetzt nicht. Ich bin ja froh, dass die medizinische Fachkraft, das alles abgecheckt hat und mir fachlich gesagt hat, dass nichts ist. Also
ich bin schon leider immer so extrem gewesen. Ich hatte leider auch einmal die Geschichte kann ich eigentlich fast gar nicht erzählen, weil die hatte was mit einem Date zu tun. Das muss man vielleicht auch erzählen. Aber auf jeden Fall ist dieses Date schiefgegangen, weil ich hatte wahnsinnige Schmerzen im Unterleib. Und da hatte ich zum ersten Mal was wirklich in meinem Leben, glaube ich, wo ich dann auch ins Krankenhaus gegangen bin. Und da wollten die mich aber auch wegschicken. Und das war folgendermaßen. Ich komme dann irgendwie in diesem Krankenhaus an. Es war natürlich wie immer bei mir 1 Uhr nachts, weil ich mitten in der Nacht entscheide, es geht nicht mehr. Und dann irgendwie auch sofort ein Riesendrama mache, irgendwie auf der Arbeit anrufe, sage, ich kann nicht kommen, ich weiß auch nicht, was los ist, ich weiß nicht, wann ich wieder jemals wieder da sein kann. Und dann, ob ich überhaupt noch mal schaffe, ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste mich jetzt 3 Monate bezahlen und dann eine äschern lassen. Und dann gehe ich dahin und komme an diesen, ich hatte quasi einen, das ist ein bisschen eine eklige Geschichte. Und die ist nicht gerade sexy, also es tut mir leid, aber an all die.
Dabei sind wir einfach immer nur sexy Geschichten von Chris gewohnt, also.
Wenn ihr das jetzt also
hört. Zieht es ihm jetzt nach.
Ja, es tut mir leid. Also auf jeden Fall hatte ich wie so eine Art Pickel auf meinem, über dem Penis.
Also
ne?
Im Schambereich?
Im Schambereich.
Okay.
Und der hat.
Ist das ein Pickel?
Kondolyme gehen uns alle an.
Ja, und ich dachte so. Oh, das tut sehr weh. Also ich konnte mich nicht mal mehr so richtig bücken, ne? Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bücken und konnte irgendwie nichts mehr machen. Alles hat wahnsinnig wehgetan, so Laufen hat wehgetan. Ich gehe da so hin und sag so, ey Leute, ich habe hier wirklich ein Problem und so. Es tut sau weh, ich kann gar nichts mehr machen. Und hab schon irgendwie an der Rezeption so ein bisschen rumgeflennt da im Krankenhaus. Und dann meinte sie so, ja. Was hast du denn? Ich dachte, ja, ich habe hier so wie so einen Pickel, aber das ist größer und es tut super weh und da und so. Und dann hat die so gemeint so, ja, machen Sie mal gar nichts. Da gehen Sie mal am Montag zum Hausarzt. Es war irgendwie Freitag, ne? Freitagabend. Und ich sag so, nee, jetzt mal ohne Scheiß, ich will, dass sich das jetzt ein Arzt anguckt. Und die war so, okay, alles klar, dann guckt sich das ein Arzt an, müssen sich ins Wartezimmer ersetzen. Dann hab ich in
8 Jahre später.
Ja, dann hab ich da gesessen, ich glaube, also wirklich Stunden habe ich da gesessen. Irgendwann kommt sie und sagt so, ja, also der Herr Doktor, der kümmert sich jetzt um Sie, gehen Sie mal da rein und machen Sie schon mal die Stelle frei. Also da saß ich da mit ausgepacktem Rüssel, ne, auf so einem auf so einer Liege und es kam original eine Stunde niemand vorbei. Das Ding wieder eingepackt, ne? Und dann kam er irgendwann rein und sagte so, hallo, was haben wir denn? Und dann sag ich so, ja, ich habe hier so einen Pickel und der tut so weh, ich komme gar nicht mehr klar. Und dann hat er sich das angeguckt und hat gemeint, oh, das ist überhaupt nicht gut. Und ich so, nicht? Der so, nee. Also, wenn sie damit noch viel länger gewartet hätten, sowas kann ja auch platzen im Inneren, wenn du Pech hast, dann kriegst du ja sofort Blutvergiftung und
Oh Gott.
Ja, klar, das ist rucki-zucki.
Und ich mir gedacht, oh Gott, ich wäre fast gestorben. Dann da gelegen ich so, ja, was können wir da jetzt machen? Und dann gemeint, also entweder sie kommen dann und dann wieder und dann geht es irgendwie mit Betäubung und so, oder ich mache das jetzt schnell, ich eise in die Stelle müssen ein, dann schneide ich das auf, dann hole ich da den ganzen Eiter raus. Dann hole ich da, ein paar Hörer werden gerade ohnmächtig, kann ich mir gut vorstellen. hole ich da den ganzen Eiter raus und dann ist das aber auch wieder gut, dann können sie heimfahren. Ich so, und dann passiert nichts mehr. Nee, da ist alles draußen. Dann kriegen sie ein Pflaster drauf, dann warten sie 3-4 Tage, dürfen 2 Wochen keinen Geschlechtsverkehr haben und dann geht's wieder weiter. Dann sage ich, ja, 2 Wochen keinen Geschlechtsverkehr, für mich eh kein Problem. Dann lag ich da, der hat dieses Ding aufgeschnitten, ne, und ich sag euch was, das waren die schlimmsten Schmerzen. Nee, anders, er hat zu mir gesagt, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Und dann hat er gesagt so, halten Sie sich bitte hier fest. Und ich war so, was? Gott. Beißen Sie bitte hier drauf. Und ich so, aha. Er schnitt es auf und ich habe dieses ganze Krankenhaus zusammengeschrien. Weil ich nie in meinem Leben so einen Schmerz empfunden habe, wie als dieser, ihr müsst euch vorstellen, diese, es war ja eine entzündete Stelle und der piekst da rein mit seinem Skalpell, schnitt da drin rum, dann ist er mit so einem kleinen löffelartigen Ding reingegangen, ist da drin rum, als würde er einen Kartoffelsalat umhängen. Das war wirklich einfach nur, das waren die Schmerzen meines Lebens. Ich alles zusammengeschrien und dann meinte er so zu mir, so und jetzt holen wir es raus. Und ich war so, Sie haben noch gar nicht damit angefangen? Der so, nee, wir haben es nur aufgeschnitten und ich habe es nur auseinandergelegt. Ich so, okay. Dann hat er das ganze Geraffel da rausgeholt. Ich weiter gebrüllt wie am Spieß, noch nie solche Schmerzen. Ich schwöre, ich hatte davor und danach nicht mal mehr ansatzweise solche Schmerzen. In meinem ganzen Leben nicht. Und ich hatte schon viel Schmerzen. Aber so Schmerzen hatte ich noch nie. Dann hat er mir das Ding zugemacht und hat er gesagt, hat wehgetan, ne? Ich so, ja. Und er so, jetzt haben sie es ja geschafft, ne? Und ich war nur
wie lange hat das gedauert?
Wie lange hat das, ja?
Eine Minute.
Oh, okay.
Eine Minute?
Das ist lang.
Das ist lang, ja.
Das ist saulang. Eine Minute kann fucking lang sein.
Aber vielleicht waren es auch nur 40 Sekunden. Ich kann es nicht mehr sagen. Aber es waren die schlimmsten 40 Sekunden meines Lebens.
Das glaube ich.
War er damit fertig und hat mir ein Pflaster drauf gegeben. Dann bin ich aufgestanden, habe mir die Hose angezogen. Da hat er gemeint so, wollen Sie sich nicht noch kurz hinsetzen, bevor ich hier Ihren Brief ausgestellt habe? Ich so, nee, steh so kurz und mach einen Schritt. Und in dem Moment kippe ich einfach um. Einfach so.
Bang. Baumfeld.
Dann mussten mich so 4 so arme Schwestern mussten mich auf so eine Liege hieven. Und dann bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren und habe mich wirklich einfach nur gefühlt, als wäre ich einmal verdroschen worden von so 2 so muskulösen, von so MMA-Fightern. Als hätten die mich so 2 Stunden lang richtig verdroschen. So habe ich mich gefühlt.
Oh Gott. Ich bin ja auch ein Typ, der selbst bei einer Zahnreinigung, meine Zahnärztin ist auch so, ich kriege manchmal so ein Kinderzertifikat wegen, hast du gut gemacht.
Kannst du dir was aus der Spielkiste aussuchen dann?
So ungefähr. die sagt immer, wo ist denn ihr Schlüssel? Weil ich habe immer meinen Schlüssel in der Hand und bohre mir den, wo ich nichts merke, auch bei so was Dämlichem wie einer Reinigung, bohre ich mir den Schlüssel immer so in den Handballen rein. Oder und dann gibt's mir dann auch so einen Knautschball mit, den habe ich schon mal kaputt gemacht, weil ich so angespannt bin. Und wenn sie mir irgendwas machen, dann gibt's immer die Assistentin, die reibt mir die über die Nase. Mhm. Das finde ich immer ganz spooky, aber auch irgendwie nett.
Ach, das ist lieb.
Ja.
Die Größe, also als wir vorhin so beim Haarschneiden waren und die Angst ins Ohr geschnitten zu werden, ne? Da musste ich mich dran erinnern, dass ich, als ich meine Ohrringlöcher bekommen sollte und ich war 6 Jahre alt.
Oh Gott, da hätte ich auch so Angst vor.
Ja, aber folgendes, wisst ihr, warum ich da so viel Angst vor hatte? Denn meine Mutter hat mir auf dem Weg oder kurz am Morgen irgendwie, bevor es dann losging, gesagt, Also pass mal auf, Paula, die machen das mit einer Pistole und da wird es reingeschossen. Und was dachte ich? Also ich dachte, die stehen so in 10 Meter Entfernung.
Ja.
Und ich hatte also Sauschiss. Ich bin da hingegangen und dann habe ich vor dem Juwelier gestanden und geheult und dachte so, Mama, ich weiß nicht, ob ich es machen will. Und sie so, warum denn? Was ist, wenn sie nicht treffen? Was ist, wenn die so hier treffen? Dann habe ich mich nämlich schon gesehen mit so einem Ohrring, der da oben drin steckt. und mit diesem Gedanken bin ich den ganzen Tag rumgelaufen.
So entstehen Piercings. Sie dachte, wahrscheinlich bist du den, so Augenbrauen-Piercing oder so, das ist gar nicht gewollt, sondern haben die getroffen. Leute einfach nicht getroffen.
Oder Stengi hat ja auch ein Piercing.
Ja, stimmt, ich habe mich mal von jetzt auf gleich, ohne, naja, lange drüber nachzudenken, piercen lassen. Also ich bin eigentlich so der Typ, der sagt, ey, ihr seid alle so bescheuert mit euren Tätowierungen und euren Piercings, niemals, nie an meinem Körper. Das war aber dann so ein... Ich habe einen Kumpel aufgenommen, also musikalisch aufgenommen, bei mir irgendwie was eingespielt und der hat mir noch Geld geschuldet und dann haben wir gesagt, okay, ich komme bei dir in den Laden vorbei und hol's am Montag irgendwie ab und hat er mir das Geld dann über den Tresen gegeben und ich stand dann so da und der hat halt in so einem Piercing-Studio und Headshop gearbeitet, ne, und ich stand so mit diesem, keine Ahnung, Huni so in der Hand da. Und guck halt so, ob ich mir jetzt noch irgendwas kaufen könnte, so aus Nettigkeit. Also, wenn er wahrscheinlich in einer Eisdiele gearbeitet hätte, hätte ich mir noch ein Bällchen Vanilleeis oder sowas oder ein Cappuccino oder sowas mitgenommen. Und ich dann so, kiffen tue ich schon lange nicht mehr, also eine Bong wird's nicht. Und dann so, ich so zu ihm, ey, ich könnte mich doch piercen lassen, ne? Und er so, ey, Daniel, das ist die Idee, voll geil, ey, komm. Ne? Und ich so, ey, nee, das war nur ein Spaß, ne? Und er so, ey, komm wenigstens mal mit hinten rein, ich zeig dir mal alles, ne? Und ich fand dann die Idee so krass, dass ich mich so von jetzt auf gleich halt piercen lasse. Das ist ja auch, ich meine, es ist jetzt keine Tätowierung, was jetzt langfristiger irgendwie am Start ist, aber es ist schon so eine Sache, wo man ja vielleicht schon mal ein paar Wochen drüber nachdenkt, ob man sich piercen lassen sollte. Oder
auch bei der Tätowierung sollte man lange drüber nachdenken. Kommen wir gleich
dazu. Klar. Aber eine Tätowierung ist halt dann entschieden und dann wird's gemacht und dann bleibt's. Ein Piercing nimmst du raus und im Idealfall wächst deine Wunde zu und gut ist. Ja, und auf jeden Fall habe ich halt so lange rumgedruckst und irgendwann hat er so diesen Killersatz zu mir gesagt und hat gesagt, Daniel, wenn du jetzt noch länger rummachst, dann ist der Moment vorbei. Also dann, er wusste genau um diesen spontanen Moment, der natürlich auch wieder eine Story generiert und der auch, der jetzt gerade was ganz Besonderes ist.
Ja.
Und weil ich einfach so der Typ bin, der sagt, ey, ihr seid alle daneben mit euren Piercings und mit euren Tätowierungen und so. Meine Haut bleibt rein, meine Haut bleibt ohne Löcher, bleibt ohne Löcher. Und, auf jeden Fall hat er mich dann rumgekriegt und hat schon irgendwelche Sachen, also schon irgendwelche Piercings hingelegt, so ein Stierkopf und so ein Kram.
Stierkopf?
Ja, so ein Pin halt irgendwie.
Also ein Stierkopf an dir hätte ich jetzt irgendwie auch.
Ja, und ich lieg halt so im nackten Oberkörper da, guck so diese Leuchtstoffröhre an und denk mir noch, ey, vor 5 Minuten warst du noch, keine Ahnung, im Mediamarkt und hast dir einen USB-Stick gekauft und jetzt liegst du hier auf diesem Stuhl. Und da setzt der, und wir haben uns dann halt für die Brustwarze entschieden. Aha. Und er fängt dann an, das zu desinfizieren und irgendwie Jod und irgendwie klemmt es so ein. Und als er es so eingeklemmt hat, die Brustwarze, denke ich mir so, oh, so schlimm ist es ja gar nicht, ne? Ist es das schon? Und er so, nein, aber das. Und zieht mir halt diese Nadel durch die Brustwarze, ne? Also diesen Stab. Und ich dachte, ich sehe mich in der Hölle schmoren. Ja. Und krall mich in diesen Sitz und er so, nicht bewegen, nicht bewegen, ich muss es zumachen. Ne? Irgendwie hat er, also irgendwie sowas hat er gesagt. Und auf jeden Fall hat er es dann irgendwie, hat er dann so ein Röhrchen reingeschoben in die Brustwarze.
Gott.
Und dann hat er mir halt so einen Stab reingedrückt. Halt. Oh. Ne? Den habe ich immer noch. Seitdem er das gemacht hat, habe ich diesen Stab in der Brustwarze. Und ich gehe da halt raus, total schwindelig und alles. Und abends halt irgendwie Bandprobe und erzähle ich dann so, ach Leute, ich habe mich piercen lassen. Und zeig denen so meine Brustwarze. Und die sagen, ey, Stenge, die Brustwarze ist mitunter das schmerzhafteste, der schmerzhafteste Bereich, den du dir aussuchen kannst am Körper, weil da laufen halt sehr viele Nervenenden zusammen. Und so bin ich halt irgendwie zu meinem Piercing gekommen und hab seitdem auch nie mehr rausgemacht oder sowas.
Da hast du mich abends noch angerufen.
Ich hab mich piercen lassen.
Ich dachte, der verarscht mich. Und aber es ist so, er hat Piercing. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal dann durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind, habe ich gesagt, oh Gott, Stengi, jetzt piepst du, jetzt musst du dich hier entlösen, aber es piept nicht.
Die Sache ist, aber was ich sagen muss, ich meine, dieses Piercen ist ja nicht erst seit, ich meine, das Piercen ist ja eigentlich auch eine rituelle Geschichte bei vielen Völkern.
Mhm.
Und ich muss sagen, die nächsten zwei Tage habe ich mich selten so fit gefühlt, so wach und so da, wie nach diesem Piercing. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass du ja irgendwie eine Wunde am Start hast, ne, mhm, also du fügst dir ja selbst eine Wunde zu, oder du sagst jemandem, er soll dir eine Wunde zufügen, dass da irgendwas in meinem Körper passiert ist, so alles was irgendwie dein Körper schützt, also dein Immunsystem wird halt hochgefahren, um halt diese Wunde irgendwie zu behandeln von innen und so. Und ich glaube, das hat auch irgendwie so einen Grund, warum sich so viele Leute auch irgendwie so dann so auch so krass viel piercen lassen irgendwie.
Ja, ja, das
einfach nur so Adrenalin oder was, keine Ahnung.
Adrenalin, mhm, irgendwie, ja, was weiß ich. Also auf jeden Fall war ich selten so fit wie an diesem, wie nach diesen zwei Tagen.
Dann solltest du dich vielleicht, bevor wir den nächsten Film abends auf dem Sofa gucken, nicht vorher piercen lassen. Dann vielleicht den Film auch mal.
Also wenn wir jeden Abend mal auf dem Piercing dann.
Ja, da wissen wir das doch, was wir Conny und Stenger schenken zum nächsten Weihnachten, so ein Home-Piercing-Set.
Ja. Also ich habe auch.
Gott.
Ich habe eine Geschichte, die kann
Wo gibt's das bei QVC
erzählen?
Beauty? Wo gibt's das? Kann man sowas, gibt sowas wahrscheinlich?
DM vielleicht.
Oh, ja, klar. Neben der Schere. Ja, daneben.
Gehen Sie was? Eine krasse Geschichte?
Ja, mir ist was Ähnliches passiert, ähnlich spontan. Da hatten wir, glaube ich, auch einen kleinen Beziehungsstreit danach. Weiß nicht, ob man das erzählen darf.
Ja,
das
soll ich erzählen.
Einfach mal. Und zwar war Mareks 30. Geburtstag und dann irgendwie war das irgendwie so eine spontane Sache, denn der Jonas war da und der hat irgendwie seine Tätowiermaschine dabei gehabt und du, Stengi, du hast dir aufgelegt, das heißt, du wurdest verschont. Und oder hast du dich, nee, du hast dich nicht tätowieren lassen, ne?
Ja, ich hätte mich auch nicht tätowieren lassen.
Ich war auch also, da, ich war am Buffet, ich habe mich auch nicht tätowieren lassen.
Ja, ja, ja. Und dann ging irgendwann so die Geschichte rum, dass es jetzt wohl ein Tattoo gibt, eine Tattoo-Vorlage. Und zwar ist es Mareks Gesicht als Bob der Baumeister. Und das sah auch echt so doof comic-mäßig aus. Also sah wirklich, ist kein cooles Tattoo, ne? Muss man auch mal sagen. Ist jetzt kein Tattoo, wo die Leute sagen, wow, fettes Tattoo, Alter. Ne? Ist nicht so ein geiler Adler oder sowas oder was sich die Leute oder irgendwas, was.
Leverkäse.
Oder Leverkäse oder so, oder eine Ingwerwurzel. Ja. War überhaupt nichts Tolles.
Eine Ingwerwurzel.
Hat der Nico, glaube ich, als Tattoo. Ja. Naja, auf jeden Fall.
Eine Ingwerwurzel auf dem Arsch.
Kam so dieses Gerücht auf, so, also da hinten wird wohl tätowiert. Und dann gehe ich da hin rein und sehe schon da die ganzen, sehe ich schon die Bagage sitzen. Da wusste schon genau, ah, ihr lasst euch jetzt alle tätowieren. Und dann habe ich ganz kurz mit Max geredet und habe so gemeint, wollen wir es machen? Und da war er so, Chris, das wäre dein erstes Tattoo. Du hast noch kein Tattoo, ne? Und ich so, ja, aber ich liebe den Marek doch so. Und ich gemeint so, der Marek ist mir voll wichtig. Für den würde ich das machen. Und dann habe ich mich auf einmal da so reingesteigt und hatte so das Gefühl, wenn ich mich jetzt nicht tätowieren lasse, dann ist der Marek traurig. Also ich dachte dann enttäusche ich den als Freund, ne? Und gleichzeitig war ich aber auch so, heute wage ich mal was, ne? Irgendwie war ich so in so einem verrückten Modus. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mach's. Und dieser Moment war bei mir dann auch leider vorbei, weil er sagte, yo, ich muss aber noch zwei Leute vor dir tätowieren. Und dann war ich so, okay, kein Problem. Und dann dauerte das nochmal eine Stunde, in der ich dann auch so hin und her gerissen war, ob ich es jetzt machen soll. Yeah. Aber dann hat der Max kam immer zu mir und sagte, oh, gleich ist es soweit. Und dann bin ich so zu Marek, ich so, ey, Marek, da habe ich mich so drauf, also, ne, genau, ich habe gesagt, ich zeig's dem Marek dann, ich sag's ihm noch nicht. Und dann habe ich so ewig drauf, und dann wurde ich tätowiert und ich habe so ein Foto davon gemacht, dann habe ich dir das, glaube ich, geschickt, ne?
Nee, du hast mir einfach nur das fertige Resultat geschickt, gesagt, dein Baby ist jetzt Hashtag inked. Und ich dachte so, also ich muss dazu sagen, dass ich es natürlich eigentlich total witzig fand und so, ne? Und ich liebe ja auch den Marek und denke mir so, gut, ist eine witzige Geschichte. Aber in dem Moment dachte ich so, ey, Chris, die 4 Stunden vorher, die du das wusstest, sag doch mal sowas wie, ich glaube, ich lasse mich jetzt mal tätowieren. Oder so.
Faszinierender finde ich, dass du so eine Angst vor allem irgendwie hast mit Krankheiten und so, und dann gehst du in ein Hinterzimmer und lässt dich tätowieren.
Das stimmt eigentlich. Mit einer Nadel, die sich alle teilen.
Nee, man muss sagen, dass derjenige, der tätowiert hat,
gleich Nadel benutzt.
Nein, das muss man wirklich sagen, der Typ ist ein absolutes Genie, der hat's richtig drauf, das ist auch einer, der arbeitet sauber, das ist wie wenn ich mir von einem Sternekoch hätte was auf dem Löffel in den Mund stecken lassen, also da mache ich mir gar keine Sorgen.
Also es war jetzt keine normale Nadel und ein bisschen Inki versucht. Pelikan-Tinte mit einer...
Nee, das war schon ein guter Mann. Das war echt ein guter
was
Mann.
Was man sich so zu Hause gerne
aber Leute,
als Jugendsünde.
Aber viel witziger war, dass ich dann, also Mareks Mutter hat es, glaube ich, auch noch tätowieren lassen. Also wir hatten, es ging dann so ein bisschen so dieses, 8 Leute waren es am Ende oder 10, die sich das haben tätowieren lassen an diesem Abend. Total absurd. Und dann bin ich irgendwann komme ich mit diesem Tattoo fertig dann da raus, gehe so zu Marek und sag so, ey Marek, guck mal, was ich hab. Zeig's ihm und er lacht und sagt so, geil. Und dann ist, da dachte ich so, stimmt, das war's jetzt, ne?
Das also war eine jetzt. Große Umarmung und ey, das ist so, ich bin so stolz auf dich und wie schön und so.
Ja, und dann haben wir noch was gegessen alle und dann war irgendwie so der Abend irgendwie auch so langsam am Ausklingen, habe ich gemerkt. Es geht nicht mehr viel. Und dann sind wir so heimgefahren, irgendwie so 20 Minuten danach und da war so das, was so wo ich so dachte, es wird vielleicht so eine Hangover-mäßige Situation, war am Ende einfach relativ nüchtern irgendwie. Und das ist echt lame.
Aber du kannst jetzt immer was erzählen.
Ja. So, wo du jetzt endlich das Spielzeug hast, was alle Kinder auch haben und es beeindruckt einfach keinen mehr. Ja. So. Jetzt hast du auch den Power Ranger in schwarz oder so und keinen Bock.
Ey, ich sehe es, aber ich hab's am Fußknöchel und ich muss sagen, dass dieses Tattoo mir sauegal ist. Also ich sehe das ja ganz selten nur. Ich gucke mir nicht so oft meinen Fußknöchel an. Das ist an so einer Stelle, wo ich es kaum sehe und wo es auch andere Leute kaum sehen. Deswegen ist es mir echt fast.
Aber wie ist das dann mit Sneakern im Sommer? Und da sieht man es aber schon, oder? Ich habe jetzt noch nie auf deine Fußknöchel geachtet. Werde ich aber ab jetzt machen, wenn wir alle wieder raus dürfen und wir im Main am Biergarten sitzen, werde ich nur noch auf deinen Fußknöchel
gucken. Du wirst niemals meinen Fußknöchel sehen. Das ist bei mir ganz, ganz wichtig.
Das ist eine intime Stelle.
Das ist eine intime Stelle an meinem Körper. Also du wirst ganz selten mal Teile meines Beins sehen, aber normalerweise trage ich die Socken recht hoch und die Hose darüber.
Ja, das habe ich auch noch nie kapiert.
Ja, ist halt die Frage, ne? Am Main-Biergarten sitzen, das wird das nächste Zeit nicht mal so möglich sein.
Naja, ich hoffe, dass es ja im Sommer.
Ja, ich hatte vorhin für mein Studio Stenger-Podcast den Klaus Benninger interviewt, per Telefon.
Ja.
So wie die Situation halt gerade ist, so ein bisschen mit den ganzen Events.
Ganz kurz, der Klaus Benninger, muss man vielleicht dazu sagen, ist ein Veranstalter in Aschaffenburg, der hat ein Konzert. Ja. Der hat eine Location, eine Venue. Kolossal, ist auch sehr, sehr bekannt in Deutschland.
Genau. Ja. Ja, die hatten auch schon mal den einen oder anderen Preis als beste Venue Deutschlands und so gewonnen und die mussten ja auch wie alle andere sofort irgendwie zumachen und der sagte halt, ey Leute, also für solche, die ganzen Eventbetriebe und so ein Kram, also ich glaube, er hat gesagt, ein Biergarten wird schneller aufgeschlossen wie ein Kolossal, weil es geht ja auch ein bisschen darum, dass die Kolossal oder alles, was irgendwie so Veranstaltungen macht, das sind ja Massenveranstaltungen ab einer gewissen Zahl. Also und deswegen, ob wir bald mal wieder im Biergarten sitzen, das ist halt echt die Frage gerade.
Ich wünsche es mir aber von ganzem Herzen, weil ich, das ist so das, was ich tatsächlich in meinem normalen, Anführungszeichen, Alltag so ein bisschen vermisse. Ist so, man ist lustig abends hier jetzt auch mit euch per Skype und so, man sieht sich mal und so oder auch per Videokonferenz Mario Kart zu spielen, aber so ein bisschen dieses abends auch hier im Hof draußen sitzen.
Ja.
Ich meine, das Wetter war ja jetzt schon mal richtig super am Sonntag, am Samstag. Da waren es ja fast 20 Grad und das Ding ist ja hier immer sonnenbeschienen. Und ich saß da halt so alleine. Und das fand ich irgendwie voll, das mochte ich nicht. Ja. Ich habe vorhin im Edeka an der Kasse gestanden. Mhm. Und vor mir war, soll ich dir auch schön grüßen, ich glaube, es ist der Dan gewesen von der American...
Herr Daniel, ja.
Von und da haben wir so über diese 2,50 Meter Distanz kurz geschnackt und ich habe aber auch mit der Kassiererin so ein bisschen durch die Plexiglasscheibe so dieses Schnacken. Ich bin ja immer so kommunikativ, das vermisse ich so, dieses Schnacken. Deswegen finde ich es auch immer gut, dass ich an der Arbeit bin, weil ich da halt auch viel am Telefon schnacken kann oder auch mit DHL-Fahrern und wer da alle den ganzen Tag bei uns reinschneit. Weil die kommen ja trotzdem. Also,
aber
ist
jetzt
übrigens ganz,
wird am ersten der soziale und zwischenmenschliche Kontakt so richtig bewusst, ne, wie wichtig das irgendwie ist für ein gutes Gefühl, um durch den Tag zu starten. Ja. Einfach so der nette absolut. Schnack mit der Bäckersfrau und keine Ahnung. Für mich ist das auch total wichtig. Da bin ich genauso wie du, Conny.
Das
verstehe ich komplett.
Ich brauche das. Ich war heute Morgen in der Tanke, hab da Waren erworben und hab halt auch kurz mit denen geschnackt. Das mag ich halt. Ne? Dieses Mal, man kennt sich ja auch, wenn man immer wieder irgendwo reinkommt und so und ja, das vermisse ich schon. Ist euch auch aufgefallen, also wir wohnen ja hier sehr, sehr ruhig in der Seitenstraße, Also hier fährt tatsächlich irgendwie einen halben Tag nur jeder Paketdienst dreimal vorbei und viel Polizei.
Bei uns gar nicht. Also ich muss sowieso sagen, wir wohnen in einem sehr, sehr belebten Viertel noch, weil wir sind ein absolutes Viertel von Jungfamilien. Also hier wohnen ganz viele Leute mit Kids, so Anfang 40-Jährige wohnen hier viele. Und also hier ist schon noch viel los. Also das muss man wirklich sagen. Also hier ist den ganzen Tag Betrieb. Siehst du den ganzen Tag Leute auf der Straße noch rumlaufen, die irgendwie ins Auto einsteigen, was aus dem Auto ausladen und so weiter. Also Polizei sehe ich gar nicht so viel. Wir gehen ja auch ganz
doch, wenig raus. Doch, ich schon.
Ja, ja, aber okay, ja, das ist Bayern, ganz klar. Absolut.
Ja, was ich auch krass fand, ich habe das einzige Schöne ist tatsächlich, dass ich nach Frankfurt nur noch, also keine 30 Minuten brauche. Das ist großartig, sonst brauche ich ja meistens eine Stunde. Jetzt sind so 30 Minuten max. Aber was mir auch so aufgefallen ist, ich stand jetzt mal kurz, das war ein ganz komisches Gefühl, in einem Stop and Go. Hier auf dieser Brücke da beim, ich weiß gar nicht, wie die Brücke heißt, hier auf der B8. Da kannst du auf den Main gucken und so.
Ja, ja.
Sehr viel, auch so Wasserschutzpolizei und so. Das habe ich vorher Brücke. Noch nie war. Ja, nee, die da drüber führt.
Die Willigesbrücke ist das.
Bei uns. Nee, die meine ich nicht.
Wo du Meinerschaft reinfährst.
Hier vorne bei der Aral.
Das ist scheißegal.
Wenn du rausfährst. Ist ja egal, beim China. Egal. Da auf jeden Fall kannst du auf den Main gucken und da stand ich halt im Stop and Go. Ha? Und zwei Wasserschutzpolizeiboote und unten auch am Main viel Polizeistreifen. Ist krass. Ist krass. Mhm.
Gestern habe ich mit einem Kumpel aus Heidelberg gepodcastet und der war, der hat eine Family, drei Kinder, also er, Frau, drei Kinder und die sind. Da ist die Polizei an denen vorbeigefahren, die waren quasi draußen gerade mal ein paar Meter laufen, spazieren und dann ist die Polizei ganz langsam neben denen hergefahren für ein paar Meter, um zu gucken, okay, das könnte eine Familie sein, alles legitim, so nach dem Motto. Mhm. Aber das sind jetzt nur so zwei
ja, Fälle, angehalten, wo man es mal gesehen hat.
Ich latsche auch ins Studio oder ich fahre ins Studio, ich meine, ich bin ja auch alleine unterwegs, die Regelung ist ja irgendwie, du darfst eigentlich nur zur Arbeit fahren, zum Arzt, zum Supermarkt und das war's und alles auf dem kürzesten Wege und direktesten Wege. Wenn du mit jemandem vor die Tür gehst, dann muss der, musst du mit dem zusammen sein, also verheiratet oder im gleichen Hausstand leben. Mhm. Also würde auch, wenn wir eine WG wären mit 5 Leuten, das würde zum Beispiel gehen, weil dann wären wir eh schon alle verseucht. So
ja, aber spazieren gehen darf man ja auch.
Ja. Haben wir jetzt auch gemacht.
Aber du sollst jetzt nicht irgendwie an, keine Ahnung, an Bodensee fahren oder sowas für einen Tag und wieder zurück. Das sollst du nicht machen.
Ich habe zum Daniel gesagt, ey, komm, wir gehen jetzt mal raus. Wir sind hoch nach Johannesberg gefahren und da sind wir ein bisschen gelaufen. Und dann sind wir so ein Berg runter und dann sage ich, oh, guck mal, da ist eine Grillhütte.
Das dürften wir allerdings auch nicht machen, genau genommen.
Wieso?
Wir dürften hier mal um den Block laufen.
Nein, wir dürfen in den Wald fahren.
Das darf man?
Ja, okay. Darf man.
Machen
das
wir nämlich auch.
Das glaube ich und da, so, ja.
Am Bodensee.
Da war ja auch kein Mensch und dann sage ich, boah, guck mal, da ist eine Grillhütte, das kann ich so aus Nordhessen, das war aber keine Grillhütte, das war eine Kapelle, Maria Empfängniskapelle und das war ein bisschen spooky, also die war relativ neu gebaut, die war auch offen, wir mussten den Türschnapper drücken und dann saßen wir in dieser Kapelle, also du hast gesessen auf deiner Kniebank, ich habe mir da erstmal die Auslage angeschaut, was da an lustigen Prospekten drin war, aber das war irgendwie ein schöner Ort, dann hast dich rumgedreht und dann konnten die Sonne schien so drauf und der Afferbach lag dir zu Füßen. Das war irgendwie schön. Das war ein schöner Dienstagmorgen.
Ja, und dann kam eine andere Spaziergängerin, ist mir gleich schnell gegangen.
Ja.
Ja, weil zwei Spuletten auf einer Kirche, auf einem Kirchparkbank, ich weiß nicht, ob das so geil kommt hier
schon,
in Bayern.
Die schon so Zombie, also, die schon so zombie-mäßig gelaufen, deswegen haben wir gedacht, okay, das kommen die Zombies.
Ja, oder so. Also, aber ich finde es mal wichtig, einfach mal rauszugehen, ein bisschen frische Luft zu tanken und dass ich jetzt mal den Satz sage, dass ich mache drei Kreuze, wenn das Fitnessstudio wieder aufmacht, dass ich mal in meinem Leben diesen Satz sage, hätte ich auch nicht gedacht.
Was? Eine Frage habe ich noch an euch und das ist auch die letzte Frage des heutigen Podcasts. Conny, du hast gerade eben schon was ganz Schönes gesagt, denn du hast gesagt, das Schöne ist, dass ich jetzt nur noch 30 Minuten brauche mit dem Auto. Und jetzt meine Frage an euch alle hier und auch an mich ist, was sind denn Sachen, die ihr gerade zum Beispiel genießt, wo ihr sagt, das ist viel geiler gerade. Was für Vorteile hat diese ganze Geschichte? Nachteile hat es jede Menge, brauchen wir nicht drüber reden. Hören wir uns den ganzen Tag an irgendwo in den Nachrichten. Aber gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, ey, das finde ich eigentlich gerade so, wie es gerade ist. So, die Kleinigkeit finde ich zum Beispiel ganz geil. Ich fange mal an.
Ich finde,
ja, oder du?
Okay, ja. Fang du an. Ja,
ja, weil ich habe gerade eben mit Max habe ich gerade gepodcastet für im Autokino. Haben wir übrigens eine tolle Folge aufgenommen. Könnt ihr ruhig mal reinhören. Kommt mal am Mittwoch raus. Und dann haben wir uns so unterhalten. Habe ich so gemeint, ey, weißt du, Max, guck mal, du kannst dir jetzt Zimtschnecken bestellen beim Bahia und du kannst sie zu Hause fertig backen, ne? Und dann habe ich gesagt, und du kannst dir Blumen, bei unserem Blumenmann haben wir uns Blumen bestellt, der bringt die am Donnerstag hier bei uns vor die Haustür, ne? Und du kannst dir beim Ochsen, beim Stängi, kannst du dir Bratwürste bestellen und die bringen dir die, ne? Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, das finde ich ganz schön geil.
Ja, also für den Max ändert sich eigentlich überhaupt gar nichts momentan. Nee, er muss daheim sitzen und zocken.
Ja,
also.
Ja, und aber die Lieferdienste haben sich verbessert. Also ist jetzt jeder ein Lieferdienst.
Haben sich erweitert, aber ja. Chris, eine Frage. Wenn ich in die, wenn ich bei dem Abholsupermarkt gucke nach einem Abholtermin, steht da, es tut uns leid, es gibt keine Abholtermine. Wie schaffst du das? Abholtermin bekommen?
Schaffen wir nicht mehr. Also ich sag dir, es gibt ein paar Hacks, wenn du willst. Du kannst,
also ich weiß, wo es funktioniert, weiß ich noch.
Wo?
Bei Real. Beim Real funktioniert. Sie haben mir für Mittwoch einen Termin angeboten.
Ah! Real!
Ah!
Ah!
Aha, ja. André, die haben mir einen Termin angeboten, siehste? Für Mittwoch. Ja, dann ich war jetzt aber im Edeka und hab selber eingekauft und hab den Wagen angefasst.
Dann kannst du wissen, dass Chrissy sich definitiv jetzt heute noch bei Real versucht einzuloggen, damit er für nächste Woche einen Termin bekommt. Ja, es ist super schwierig und die Termine sind bei Rewe alle ausgebucht aktuell. Ich habe vor zwei Wochen hatten wir mal einen bekommen, da sind wir hingefahren, haben das abgeholt, es ging auch super easy, war total gut und wir mussten heute leider einkaufen gehen. Es blieb uns nichts anderes übrig. Also,
ja, also bei Real geht's noch.
Ja, aber das.
Wir müssen einkaufen gehen.
Aber ich liebe ja einkaufen. Ich habe heute.
Ich liebe das auch, ja.
Ich wollte nur ein paar Sachen holen und bin mit 106 Euro da raus. Der Wagen war nicht voll, aber ich brauchte nicht.
Ich finde es geil, dass gerade alles so teuer ist.
Ja.
Finde ich eigentlich gar nicht.
Nee.
Was ich gerade so genieße, es ist tatsächlich unheimlich ruhig. Und es ist so, und ich finde, die Welt hat gerade so einen Pausenmodus und es ist irgendwie, keiner ist mehr so gestresst, keiner ist so geil. Ich stelle das tatsächlich morgen früh auch fest, wenn ich an die Arbeit fahre. Es gibt ja noch ein paar Pendler, die mit mir rausfahren. Wird irgendwie nicht mehr gedrängelt, weißt du, es ist irgendwie alles ein bisschen entspannter, jeder guckt so ein bisschen auch auf seinen Nebenmann, ist auch mal heute Morgen in der Tanke um kurz nach sechs. Guten Morgen kommt da auf einmal und ein Hallo und bleiben Sie gesund und dieses, wie geht's Ihnen? Und dass einfach mal so ganz anders gefragt wird und mal so ein bisschen, das finde ich faszinierend. Und ich finde, es ist einfach unfassbar still. Ich arbeite auch noch in der Einflugschneise. Das ist, vorhin gingen mal vier Flieger oder so hoch hintereinander. Und dann sage ich, wow. Muss ja gleich mal gucken, was es ist. Also das fand ich schon ein komisches Geräusch auf einmal. Also es war jahrelang permanent da im Minutentakt und jetzt auf einmal drehst du dich wieder rum und denkst, oh, komm mal, ein Flugzeug.
Chris und ich haben neulich schon überlegt, ob jetzt irgendwie bald quasi die Füchse und Wölfe und Bären wieder das Land erobern, weil die langsam alle Tiere so die Hirsche und alles, die erobern sich die Stadt, die holen sich die Stadt zurück, weil hier keiner mehr rumläuft.
Ja, wie bei I'm Legend. Wird.
Also ich bin ja aus Kassel, der Hauptstadt der Waschbären, wo der Daniel noch nie einen Waschbär gesehen hat. Das ist in Kassel ja gang und gäbe. Wir mussten die Mülltonne immer abschließen, weil der böse Waschbär nämlich nachts kommt und den Müll aus dem Mülltonnen holt. Aber ich mochte das. Die hatten wir manchmal, hast du die gehört, wie hochgeklettert sind?
Also ich mochte finde ich momentan, mochte was mich beeindruckt ich. Gerade ist der, ich finde auch so einfache Dinge, dass der Himmel einfach momentan so
ey,
ultra
krass, oder?
Krass blau ist.
So krass.
Es ist kein einziges Flugzeug am Himmel. Es sieht aus wie bei Interstellar. Also, wenn ihr mal Interstellar euch genau anguckt, dann werdet ihr sehen, dass kein einziger, okay, in dem Fall auch kein Vogel am Himmel ist, aber es ist, nee,
die
bei Interstellar ist kein, bei Interstellar.
Hab ich nie gesehen wie Star Wars, tut
ich mir
leid.
Ich finde es cool, dass bei Interstellar so einen blauen Himmel gibt. Also auch hier so ein blauer, dass der Himmel so strahlend blau ist. Ich habe das Gefühl, die Luft ist ein bisschen klarer. Wegen, ob es so gut ist, dass es so ruhig ist, ja, aber auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, dass viel Angst auch umgeht, viel Ungewissheit, viel Zukunftsangst und
ja, das auf jeden Fall,
dass das auch so ein bisschen diese Stille auch immer so ein bisschen wiedergibt, von wegen die Uhr, also ich genieße es auch ein bisschen, dass die Welt gerade ein bisschen langsamer dreht, aber ich fühle mich auf eine Art trotzdem immer noch gehetzt, weil ich mir denke, so bescheuert wie es klingt, der Söder hat ja gesagt, okay, das ganze Ding wird jetzt erstmal bis 19. Was haben wir für den Monat? März?
April.
Erstmal weiter, erstmal ausgeweitet. Und April danach geht's weiter. Ich bin jetzt für meinen Teil so, oh shit, ich wollte ja noch so viele Leichen wegschaffen, also noch so viele Sachen wie zum Beispiel mal.
Das sind die
Kabel
wenigsten, aber du bist ja Mörder. Hauptberuflich bist du ja Mörder, das wissen ja die wenigsten.
Ja, ich muss noch so ein paar, die ganzen Leichen im Keller, also alles, was irgendwie so übrig geblieben ist. Mal hier, da ist so ein Riesenfleck da die ganze Zeit an dieser Wand, auf einer von Kaffee irgendwie. Mal irgendwie ein Eimer Farbe irgendwo mir borgen und dann mal irgendwie die Wand streichen.
Borgen
mal irgendwie so, die Kabel hinterm Fernsehenboard mal kürzen, weil die sind alle viel zu lang. Einfach mal so den Hausrat mal wieder auf den neuesten Stand bringen, Sachen irgendwie vorbereiten, die man irgendwann zum Bauhof fahren kann. Also da fühle ich mich persönlich schon wieder so gehetzt, wo ich mir so denke, oh Mann, ey, ich muss das irgendwie alles noch in den nächsten 2 Wochen hinbekommen, um dann irgendwie
machen,
auf einem Stand null zu sein und dann zu sagen, okay, jetzt können wir wieder auf den Play-Knopf drücken auf der Welt und da kann sie sich weiterdrehen.
Ich habe jetzt mal ein Fenster hier geputzt.
Ja, so Sachen, mal Fenster putzen, so ja. Geschichten.
Ich wusste gar nicht, dass gegenüber ein Haus ist, also das ist wirklich...
was ich auch, der positive Aspekt, also wir lassen mal dieses ganze negative Wirtschaft und so mal weg.
Genau.
Der positive
Aspekt
ist... Nur die positiven
Sachen.
Für mich auch, ich habe so das Gefühl, es passiert gerade sehr viel Kreativität in mir, in meinem Kopf und außenrum auch. Also ich finde das, ich auch im Internet, viele Sachen sind aber auch viele Zeit-Totschläge, wo ich mir denke, ey, es ist erstaunlich, wie viele Menschen Langeweile haben, also so richtige Langeweile.
Ja, finde ich auch krass.
Und sich da mit irgendwelchen Bildchen gegenseitig schicken und zeig mir doch mal dein Kinderbild von damals, wie du in der ersten Klasse warst, so, wo ich mir denke, ey Leute, bitte, get a life. Get einfach ein fucking life. Und weil Langeweile ist für mich, Langeweile ist nur was für dumme Menschen. Und Langeweile ist
Daniel
was für dumme Menschen.
Daniel Stenger, extreme Aussagen. Ja, heute
wenn ich
Folge 1.
Wenn ich mit anfangen kann, wenn ich mit mir was nicht anfangen kann und mit meine Zeit nur auf Instagram und so totschlage und guck, was anderen Menschen machen, ey, sorry, dann habt ihr mit Corona kein Problem, sondern mit eurem Life. Also und deswegen, das finde ich halt irgendwie, das finde ich einfach irgendwie erschreckend zu sehen, wie viele Menschen einfach irgendwie gelangweilt.
Also mir war noch keine Sekunde langweilig seit dieser ganzen Sache und ich bin seit
mir auch nicht,
18
nicht
Tagen drin.
Ja.
Ja, ich muss sagen, was für mich das Positivste ist, und das hat so ein bisschen auch was damit zu tun vielleicht, ist, dass ich so gemerkt habe, mein eigenes Wertesystem sozusagen, also was ist mir wirklich wichtig, so zu gucken, was brauche ich, was sind, und ich meine nicht nur materielle Dinge, weil das sortiere ich nämlich auch gerade aus, so welche Sachen brauche ich wirklich? Also muss ich wirklich jetzt diese Sache bestellen, die ich sonst immer bestellt habe und keine Ahnung was. Ne? Man sortiert viel mehr aus, man stellt viel mehr auf den Prüfstand, was ist das, was ich wirklich brauche, aber auch in der Interaktion und sowas. Ich habe das Gefühl, ich hinterfrage viel mehr, warum mache ich Sachen? Also muss ich jetzt das und das bei Instagram so und so machen zum Beispiel. Da fängt man mit Instagram an und hört halt bei weiß ich nicht was auf. Ne? Und ich habe das Gefühl, das tut mir selber total gut. Ich habe das Gefühl, ich bin total auf das, was wirklich für mich wichtig ist, auf das Wesentliche reduziert, auf das Zusammensein mit den Menschen, den ich liebe, die ich liebe, zum Beispiel den Chrissy, mit meiner Familie im Kontakt zu sein, so gut es geht, zumindest mit meinen Eltern, mit meinen Freunden und sowas. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich total dankbar für die Situation, weil die mich nochmal auf eine andere Art und Weise so ein bisschen wachgerüttelt hat eigentlich in vielen Hinsichten. Das sieht einfach nur schön aus, Chris. Also diese Screenshots, die Chris hier gerade von uns veranstaltet, die sind einfach nur...
Die sind großartig, ja.
Du musst alle nach vorne gehen.
Ja, ich komme ja weiter nach vorne. Ich weiß, was du meinst, Paula.
Ja, das ist gut.
Und ich sehe das auch. Also du hast, was mir jetzt so aufgefallen ist, ich wurde gerade was mit, muss ich das jetzt kaufen?
Ja.
Ich hab mich jetzt in so Schuhe verliebt gehabt und hab erstmal gecheckt, ich habe sie noch nicht bestellt, hab erstmal gecheckt, was macht denn eigentlich der regionale Schuhladen jetzt hier? Mhm. Kannst du es online kaufen beim regionalen Laden und es geht. Es geht.
Krass.
Und das finde ich, du kannst jetzt immer mehr auch regionale, also kleine Läden, die jetzt irgendwie anfangen, online zu gehen, aber die müssen ja auch irgendwie leben. Und das finde ich gut, dass man da vielleicht jetzt auch mal da sich Gedanken macht. Nicht wie immer die App aufmacht, sondern vielleicht erstmal googelt. Hat der Laden das auch? Und
wenn ich noch eine Sache hinzufügen darf, wegen dieser Kreativität. Ich finde es auch krass, was auch andere, jetzt mal von der wirtschaftlichen Seite, Leute sich Sachen überlegen, okay, wie können sie trotzdem irgendwas entweder dazu beitragen oder sich oder ihren Laden doch irgendwie am Laufen halten. Also Wege und Mittel zu finden, es fängt bei To-Go-Geschichten an, dass jeder auf To-Go umstellt von den Restaurants. Was braucht man dafür? Was muss man beachten? Wie kriegen wir es an den Mann? Mhm. Dann fangen an, keine Ahnung, Trigema oder sowas fängt an, Mundschutzmasken zu basteln. Die bimsen sich gerade dieses Thema drauf. Und so weiter. Leute, ich habe mir jetzt auch so gedacht, ey, wenn das jetzt irgendwie floppt, warum gehe ich nicht? Ich habe jetzt zum einen mal bei meiner Familie geholfen, das fand ich auch wieder sehr schön, mit allen zusammenzuarbeiten einfach und irgendwie da irgendwie das Essen abzufüllen und mitzukochen und mitzuwäkeln und zu etikettieren. War auch ein sehr, sehr schöner Moment. Aber ich habe mir auch gedacht, ey, wie wäre es denn eigentlich auch mal vielleicht mal auf ein Spargelfeld oder sowas zu gehen? Ne? Also vielleicht gibt's da den einen oder anderen. Was guckst du mich da gerade so an?
Nix, alles gut.
Also so einfach zu gucken, okay, vielleicht wenn das alles floppt und das mit der Musik.
Ich find's gut.
Mit der Musik war es vielleicht doch nicht so die beste Idee meines Lebens. Ey, dann räume ich halt mal Regale im Edeka oder sowas ein, wenn es hart auf hart kommt. Dann weiß ich mal, wie das so ist. Ich glaube, dass viele, das kann sein, dass viele Leute da einfach mal ihren Tellerrand, über ihren Tellerrand mal schauen und einfach Wege und Mittel finden, wie sie trotzdem weiterhin irgendwie vielleicht Geld verdienen oder wie es einfach ist, in den Fußstapfen von jemand anderem zu stehen.
Ja.
Also deswegen, ich glaube, das ist etwas, was gerade passiert und das ist auch eine positive Geschichte. Ich glaube, in irgendeiner Sprache bedeutet Krise und Chance das gleiche Wort.
Boah,
bei den Tibetanern.
Oh, das Gänsehaut.
Jetzt
das habe ich aus den Simpsons. Doch, da sagte Lisa irgendwie, Dad, hast du gewusst, dass die Tibetaner für Krise und Chance das gleiche Wort benutzen? Das war Maggie.
Ja, was anderes kann ich nicht.
Leute, ganz kurz, ich muss natürlich noch was sagen. Ich habe vorhin gesagt, es ist natürlich total toll, dass Essen geliefert wird, aber das ist nicht wirklich das Schönste, finde ich, was in dieser Krise passiert, sondern das Schönste, jetzt muss ich ein paar Namen sagen, sind natürlich Simon Stahl, Daniel Schüttler, Felix Bunse, vor allem Lukas Gerlich, der anführt mit 40 Euro, Alexander Diener, Katharina Mehler, Christine Jonderko, Moritz Schreiber und Pascal von der Heiden. Ihr seid die schönsten und besten Sachen, die mir passiert sind 2020. Ja, das ist einfach so. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst, wer ihr seid. Und ihr wisst, am Freitag gibt's ein kleines Gedicht für einen von euch. Und ich glaube, ich weiß schon, an wen es geht. Trotzdem danke an alle. Wirklich. Ernst gemeintes Dankeschön. Unfassbar. Ich muss das hier nicht weiter ausführen. Die Leute, die wissen schon, um was es geht.
Ja, ich kann es mir denken.
Ja, toll. Leute, das war ein super geiler Abend mit euch, muss man schon fast sagen. Ich backe jetzt mal ein Sauerteigbrot. Das ist nämlich jetzt backbar.
Ja, was ist denn mit deinem Sauerteig? Ist der jetzt endlich mal
das
fertig?
Das kannst du bei Patreon rausfinden, kostet 3 Euro. So.
Das ist wirklich so, ja. Patreon kauen Schluck.
Entschuldigung, ich war ich war die ganze Zeit auf UFO-Jagd.
Heute gebacken, Leute. Er wird heute gebacken.
Okay.
So wie es so, klar. Was wir einmal noch ganz kurz sagen können, denn wir haben vorhin das ganz kurz angerissen. Lieber Daniel, dein Podcast, dein persönlicher Studio-Stänger, ist überall zu hören. Wieder, ist das richtig?
Richtig, mittlerweile wieder überall zu hören. Den habe ich letzte Woche quasi wieder überall online gestellt und ich bin auch gerade dabei, eine neue Folge zu machen und zwar geht's da um den aktuellen, die aktuelle Situation in der Musikbranche mit dem Coronavirus. Da habe ich, wie ich vorhin schon angesprochen habe, mit dem Klaus Benninger vom Kolossal, ich wollte eigentlich mehrere Protagonisten irgendwie dafür haben, aber der Klaus Benninger hat so viel gute Sachen erzählt und auch mit so viel Durchblick und Überblick, dass wir eine ganze Stunde draus gemacht haben. Deswegen, Studio Stenger ist wieder auf Spotify und auch auf Mixcloud und überall, wo es Podcasts gibt, erhältlich. Und die neue Folge kommt jetzt diese Woche raus über, wie ist es in der Krise, in der Corona-Krise, einen Live-Club zu führen und was da alles mit dranhängt. Also saumäßig interessant.
Klingt
und ein
super.
Sehr gutes Gespräch war das mit dem Klaus. Mussten wir halt leider mit dem Telefon aufnehmen, aber ich finde, das sind auch so Sachen, das zählt bei mir in die Kreativität mit rein. Ich glaube, in der Corona-Krise ist irgendwie alles erlaubt.
Ich finde es vor allem total super, erlaubt, dass du dass du Studio Stenger wieder zum Leben erwächst. Ich liebe Studio
Stenger.
Ich hatte
auch vorher keine Zeit auch. Also deswegen
ja, muss es ja anders machen.
Ja, wir verlinken das einfach mal hier in der Beschreibung direkt und damit alle da direkt rauffinden können. Und jetzt würde ich natürlich auch von dir, lieber Conny, wissen, wie sieht's aus mit Alarmstufe W beziehungsweise Alarmstufo? Ich bin ja riesiger Fan. Ich liebe das ja.
Also wir sind beide riesige Fans. Ich habe ich habe zwar schwer kritisiert letztens, aber das haben wir untereinander geklärt. Gab eine Situation.
Das haben wir geklärt, lieber Christian. Ja. Alarmstufo geht auch jetzt nächste Woche weiter. Da kommt Folge 7. Jetzt haben wir in der letzten Folge, die ist ja rausgekommen, die hieß, glaube ich, wie hießen die?
Von der Stufo?
Ja,
Nazi-Aliens in
feuchte Höschen im Nazi-UFO hieß
ja,
die, glaube ich.
Genau.
Ja, da besprechen wir mal Zuschauerfragen. Es ist Wahnsinn, wie viele Leute dann doch, also auf dem Live-Gig hat sich keiner getraut, eine UFO-Frage zu stellen. Stellst du das auf Instagram, da kommen tatsächlich ganz viele Nachrichten, die Leute wollen es alles wissen. Ja, und da geht's Samstagabend weiter, erst mit YouTube und Sonntag dann die Audiofolge auch überall, wo es Podcast gibt. Das ist ja als Bewegtbild, haben wir das ja auch aufgenommen.
Ja, und für jeder...
Im Stänger.
Für jeden,
und es geht halt um UFOs, ne?
Genau, für jeden, der noch nicht ganz genau weiß, worum geht's bei Alarmstufo, der Misha und der Conny und der Paul, die
genau.
reden über Außerirdische und alles, was mit diesem Thema daherkommt. Und ich muss sagen, wer euch drei gerade in der Kombination nicht einfach nur sau lieb hat, der weiß ich eigentlich auch nicht. Ich liebe
ja, vielen Dank. Was hast du gesagt?
Der, wo euch nicht lieb hat, ist ein Doofi.
Oh, das hast du schön gesagt. Ja, geht auch die Woche weiter und müssen wir mal gucken, wie das jetzt in Zukunft aufgenommen wird. Wir haben schon überlegt, per Videokonferenz werden wir die nächste UFO-Folge machen. Und Alarmstufe B ist ja eigentlich eher nur der Abklatsch unserer Radiosendung, weil wir da dürfen wir ja nicht alles sagen, deswegen sind wir ins Internet gegangen.
Conny, ich sag nur so viel, guck dir die nächste Prosecco-Laune-Folge an und dann hast du schon die Idee, wie wir es machen.
Okay.
Mehr sage ich nicht.
Super, meine super Überleitung. Prosecco. Jetzt haben wir noch unseren Podcast mit eingeschleust.
So.
Toll gemacht, Stengi. Dann,
Ich bin übrigens eure Off-Stimme, ne? Weißt du das eigentlich, dass ich die Stimme im Off bin, die euren Generationenpark Alzenau, wie Vera Entwehen beschrieben hat bei RTL?
Ob ich das weiß?
Ja, dass ich das gesprochen habe.
Ja, klar,
weißt du, ne?
Weiß ich das. Wir haben das doch abgefeiert. Ich glaube, ich habe dir sogar geschrieben.
Echt? Weiß ich nicht mehr.
Naja.
Meine.
Ja, die haben es abgefeiert. Ja, und apropos Vera Entwehen ist auch Bestandteil von der Alarmstufe. Das ist der Podcast zwischen Micha und Conny, wo es um allgemeine Faxen geht.
Die tausend Gesichter der Vera Entwehen,
ja,
Folge 25.
Müsst ihr euch
25,
angucken.
Ja.
Das ist so funny, ohne Mist.
Der Micha hat mir nämlich 10 Autogrammkarten von Vera Entwehen geschenkt und die nehmen wir so ein bisschen auseinander. Großartig. Ich sympathisiere ja im Gegensatz. Also ich sympathisiere mit Vera Entwehen. Ich folge ihr auf Instagram und ich mag ihre Küche. Die ist jeden Tag in der Küche und macht richtig gutes Essen. Also,
Conny, was haben wir eigentlich gemeinsam? Das frage ich mich mal.
Wie habt ihr, weil das geklärt wir beim nächsten Mal, wenn ihr Gast seid, wie habt ihr euch kennen und wie lieben gelernt?
Ja.
Große
das
Beziehungstalk
können wir gerne mal erzählen.
Kommt dann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.
Ja, wir haben zu danken.
Ihr Lieben, habt
alles
schöner.
Gute, bleibt gesund.
Bleibt gesund,
ihr beiden.
Genau.
Gleichfalls so. Dann beenden wir jetzt die Aufnahme und tschüss, danke, dass ihr Gast wart. Jetzt nochmal einmal lachen für die Kamera. Stark.
Sehr schön.
Megabit, das werden wir so auf keinen Fall nehmen. So.
Danke, dass wir Gast sein durften.
Ja.
Danke,
dass
ihr da wart.
Macht's gut.
Danke
Ciao.
An euch.
Ciao.
Tschüss.
Mundschutz Talking. Der Podcast von Chris Lamin und Paul.